In den Sprüchen steht ein Vers über das Herz. Und das ist so ein ganz markanter Vers. Und ich denke, einige von euch haben diesen Vers schon gehört, haben ihn auch zu Herzen genommen. Da heißt es nämlich, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm, also vom Herzen, geht das Leben aus. Und wir sind mitten in dieser Serie, wo es um das Herz geht, das Herz als Zentrum des Menschen. Wie gehen wir mit dem Herz um? Und heute möchte ich anschließend an die tolle Predigt von Silvan von vor zwei Wochen, an den Gedanken anschließen, wie gehen wir schlussendlich mit unserem Herz um. Es wird nicht so eine biblische Abhandlung sein, sondern viel eher werde ich versuchen, gewisse Aspekte auch aus dem Menschsein, aus der Psychologie und auch aus unserem Weltgeschehen zu implementieren und mit euch der Frage nachgehen, ja, wieso ist es überhaupt wichtig, dass wir unser Herz bewahren und dann auch, was heißt es dann konkret, unser Herz zu bewahren in der Zeit, wo wir drin sind. Ich möchte aber starten mit einer Geschichte und die Geschichte ist schon ziemlich alt. Die ist so Mitte des 19. Jahrhunderts, also so 1850 herum passiert und es war eigentlich ein schrecklicher Unfall, der da geschehen ist beim Eisenbahnbau. Also es war die Zeit, wo man so diese großen Bauprojekte hatte und das spielt in Amerika und da war ein Mann, der heißt Phineas Cage, war einer dieser Eisenbahnbauer und da mussten sie Dinge sprengen und bei einer Explosion ist eine Metallstange, die ist so 1,5 Meter lang, ist ihm durch den Kopf gefahren. Und zwar von unten nach oben. Auf dem Bild seht ihr, auf der linken Seite hält er diese Stange. Und das Verrückte an dieser Geschichte ist, dass er überlebt hat und er zu jeder Zeit bei Bewusstsein war. Also die Stange ist ihm hier rein, durchs Auge durch und ein Stück des Hirns hat es zerstört. Und es war dieser Teil des Hirnes, der Frontallappen, wo man heute mittlerweile vermutet, dass dort auch die Gefühle verarbeitet werden. Also alles, was wir so wahrnehmen aus dem ganzen Körper, vermutet man heute, und viel weiß man auch nicht über das Hirn, dass das dort verarbeitet wird. Und Phineas Cage, dem wurde dieser Teil des Hirnes wie zerstört. Und man wusste von ihm, dass er vorher eine Persönlichkeit hatte, er war sehr pflichtbewusst, sehr einfühlsam. Und nach dem Unfall hat sich seine Persönlichkeit total verändert. Er war dann plötzlich unzuverlässig, war impulsiv, war respektlos und eigentlich war er nicht mehr fähig, die Konsequenzen seiner Handlungen abzuschätzen und er war gar nicht mehr fähig, richtig alleine zu leben. Also andere mussten dann für ihn Verantwortung übernehmen. Und der Fall wurde ziemlich berühmt, also auf der einen Seite, dass jemand so einen Unfall überhaupt überlebt, aber es war auch so wie der Anstoß auch für Hirnforschung. Also was geschieht überhaupt in unserem Gehirn und welcher Teil ist für was zuständig? Ja. Eine andere Geschichte. Ein anderer Patient, der in diesem Zusammenhang der untersucht wurde, heißt Elliot, Phineas Cage. Die Geschichte ist öffentlich, Vorname, Nachname. Jetzt in diesem Fall bin Elliot ist die Geschichte anonymisiert, also man weiß nur den Vornamen und wahrscheinlich ist der auch so ein anderer, als er eigentlich ist. Und der hatte auch eine Operation im Gehirn und auch am gleichen Teil eigentlich des Gehirns, wie auch bei Phineas Cage, der zerstört wurde. Und auch bei ihm sind alle Fähigkeiten quasi, was den Intellekt betrifft, also Rechnen, Schreiben, Lesen, sich erinnern, das ist alles geblieben, aber weil er auch in diesem Bereich des Hirnes dann keine Funktion mehr hatte, konnte er auch keine vernünftigen Entscheidungen mehr treffen. Also er konnte noch Entscheidungen treffen, aber die waren einfach nicht mehr vernünftig. Also auch er konnte dann keine war nicht mehr lebensfähig. Also er konnte zwar noch essen, reden, alles, all diese Funktionen, aber er konnte wie sein Leben nicht mehr vernünftig führen, weil der emotionale Teil seiner Persönlichkeit nicht mehr mit dem rationalen Teil seiner Persönlichkeit verbunden war. Also er konnte zwar logische Aufgaben lösen, also wenn man ihn gefragt hat, du, was ergibt 2 plus 2, konnte er sagen 4, Aber wenn man ihn gefragt hat, ja, was möchtest du heute zum Mittagessen, konnte er diese Frage dann nicht beantworten. Und das finde ich interessant, einfach so von der ganzen Neurologie her, von dem ganzen Wesen, wie der Mensch aufgebaut ist, wie nahe eigentlich unser gefühlsmäßiges Sein und unser rationales Sein zusammenliegt. Also wie nahe das zusammenkommt und eigentlich wie viel auch von unserem Menschsein aus unseren Impulsen, aus unseren Affekten, aus unseren Gefühlen gesteuert ist. Also was lernen wir da für das Herz, was lernen wir da für unser Leben? Das eine, was wir da herausnehmen können, ist, dass Emotionen nicht einfach so getrennt werden können von unserer Vernunft. Also unsere Emotionen, auch unser Herz, unser Sein, unseres Inneres sind eigentlich relativ entscheidend, wenn es auch darum geht, komplexe Entscheidungen zu treffen. Also wir müssen ein bisschen Abstand nehmen, auch vom Gedanken, dass wir so durchgetaktete, rationale Wesen wären. Sondern viel eher spielen da Gefühle mit hinein. Und auch unsere Gefühle sind stark mit unserem Körper verbunden. Also oft spüren wir ja auch, dass Gefühle dann Einfluss haben, zum Beispiel Angst lässt uns erstarren oder wir haben kalten Schweiß. Also so all dieses Wesen des Menschen, das lässt sich nicht einfach so starr auseinandernehmen. Und ein Gehirnwissenschaftler, der heißt Antonio Damasio, ist eigentlich ein Portugiese, aber war dann lange in Amerika, der hat dann sogar eine Theorie aufgestellt, die heute sehr verbreitet ist und auch viel in Methoden verwendet wird, der gesagt hat, der Mensch hat wie so einen Gefühlsspeicher auch, von dem dann Dinge hochkommen. Ja, er nennt das somatische Marker. Und er sagt, das ist wie so der in unserem limbischen System ein Gefühlsspeicher, der abgerufen wird und der uns hilft, Dinge auch sehr schnell entscheiden zu können. Ja, dass wir sehr schnell reagieren können. Und vielleicht merkt ihr das auch, wenn ihr in Begegnungen drin seid, die ihr vielleicht vorher schon erlebt habt, kann es sein, dass euer Körper reagiert, bevor ihr überhaupt merkt, was passiert. Ja. Und das ist eigentlich so das, was in dem Sinn hochkommt. Und wenn jetzt diese Dinge durch negative Dinge belastet ist, kann es sein, dass man negative Reaktionen hat auf Dinge und die Leute gar nicht merken, wieso man jetzt negativ reagiert. Wenn Dinge nicht verarbeitet sind, kann es sein, dass Dinge dann plötzlich hochkommen am absolut falschen Moment, in peinlichen Situationen. Dass man dann nicht sagen kann, ja, ich hätte mich jetzt im Griff haben, halten können, weil man sich gar nicht im Griff haben kann, weil das eine viel schnellere Reaktion ist, als mit dem Verstand dann plötzlich da ist. Also alle Ehefrauen sagen jetzt, ja, jetzt verstehe ich, wieso mein Mann im Straßenverkehr so reagiert. Nein, ihr seid ja alle geheiligt. Ja. Aber das sind so diese Basisreaktionen, die hochkommen. Und das hat genau mit diesem Gefühlsspeicher eigentlich zu tun, dass Dinge, die abgespeichert sind, die dann sehr schnell hochkommen. Und auf der einen Seite ist das, also wir können das nicht abschalten. Im Gegenteil, es ist sogar wichtig, weil ohne diese ganze Gefühlswelt, ohne diesen ganzen Teil unseres Menschseins, könnten wir ja gar keine Entscheidungen treffen. Wir könnten gar nicht Dinge abwägen. Ja? Und auf der anderen Seite merken wir, dass es uns manchmal wirklich unangenehm in die Quere kommt und dann nicht gut ist. Und dann sagen wir, nein, jetzt ist es mir schon wieder passiert. Nein, so wollte ich doch gar nicht reagieren. Und die Bibel sagt, mehr als alles andere behüte dein Herz. Denn von ihm geht das Leben aus. Also die Bibel fordert uns da auf, Herzensarbeit zu machen, unser Herz zu bewahren oder unser Herz weich zu behalten, weil sehr viel eigentlich aus diesem Herz herauskommt. Vielleicht macht der Bibelvers jetzt schon ein bisschen mehr Sinn, weil unser Herz Teile unserer Entscheidungen steuert, Teile unserer Handlungen steuert, oft auch schnell und unbewusst. Deshalb ist es wichtig, dass wir unser Herz weich behalten. Ich würde mal vermuten, viele von uns sind da auch noch so geprägt, dass wir sagen, Boris, mit diesen Gefühlen bin ich gar nicht so sicher. Eigentlich ist es doch so, dass biblisch gesehen wir ein Geist sind, der perfekt ist, der eine Seele hat, der in einem Körper lebt. Ich vermute, einige von euch sind so aufgewachsen, auch in einer Lehre, in einer Theologie, der eigentlich diese Welten von Geist, Seele und Leib sehr stark voneinander trennt. Ich verstehe das zum einen Teil, weil es uns hilft, Dinge fassbar zu machen und darüber zu sprechen, und auf der anderen Seite verstehe ich es auch nicht, weil das gar nicht unbedingt so der biblischen Sicht des Menschen entspricht. Eigentlich ist es viel eher eine philosophische Diskussion, die von den Griechen kommt. Populär wurde das wieder so im 17. Jahrhundert von René Descartes. René Descartes, Begründer der modernen Philosophie, so kurz vor der Jahrhundertwende geboren, ja, sieht ein bisschen anders aus als Phineas Cage. Und er ist eigentlich der Frage nachgekommen, was kann ich wirklich sicher wissen? Also was ist das, woran ich wirklich nicht zweifeln kann? Was ist so das wirklich feste Fundament? Es war die Zeit der Aufklärung, man versuchte das alles ohne Gott zu machen. Und er kam am Ende seines Grübelns zum Punkt und sagt, was ich wirklich sicher weiß, ist, dass ich denke. Und da kam dieser Satz, cogito ergo sum, ich denke, also bin ich. Ich denke, also bin ich. Und aus diesem Satz heraus hat sich eine ganze Philosophie entwickelt, man sagt eben der kartesianische Dualismus, wo er gesagt hat, alles was Gedanken ist, das ist sicher, daran kann ich mich festhalten, das ist auch das Gute, das Wichtige. Und das andere, also die Welt der Ideen und dann die Welt des Materiellen. Also auch er hat da sehr stark voneinander getrennt. Und eigentlich geht das zurück auf den griechischen Philosophen Plato. Der hat das auch schon so getrennt. Plato hat auch schon gesagt, so alles Geistige, alles Gedankliche, alles vielleicht auch Übernatürliche, das ist gut, und alles Fleischliche, das ist schlecht. Also wie sah René Descartes da den Menschen ebenso getrennt voneinander, zwei unterschiedliche Substanzen, der Geist, der zuständig ist für Denken und Vernunft, und der Körper, der wie eine Maschine ist. Und deshalb muss der Geist auch quasi den Körper kontrollieren. Dieses Denken, also auf der einen Seite von Descartes, aber das auch zurückgeht von Plato, wurde in der Theologie von uns stark aufgenommen. Vor allem durch Augustinus, 4. Jahrhundert, dann auch von den Scholastikern, Thomas von Aquin. Das wurde für uns sehr stark bearbeitet, auch so in der Frage von, ja, wir haben ja etwas Göttliches in uns, etwas Ewiges in uns, das ist die Seele. Ja. Und da kommt dann wirklich der Rückschluss in der modernen Zeit, wo man dann sagt, okay, ich bin Geist, ich habe eine Seele und lebe in einem Körper. Und dann versucht man auch sehr stark zu definieren, okay, was bin ich jetzt, was tue ich jetzt? Ja. Ich möchte dem etwas entgegensetzen, weil ich denke auch, dass da ein Ansatz drin ist, der nicht unbedingt gesund ist. Was nicht gesund ist, ist, dass man dabei die Gefühle in die Seele quasi verortet und dann die Gefühle ablehnt. Es gibt dann so eine Tendenz zu sagen, ja, was du fühlst, ist nicht die Realität. Was du fühlst, ist nicht die Wahrheit. Der Geist ist ja schließlich die Wahrheit. Das Wort Gottes ist ja schließlich die Wahrheit. Nicht, was du fühlst, ist die Wahrheit. Und du musst immer wieder deine Gefühle unter die Autorität der Wahrheit bringen. Und auf der einen Seite stimmt das, nicht jedes Gefühl muss man jetzt ernst nehmen und ist die Wahrheit. Auf der anderen Seite ist es auch etwas Gefährliches, weil wir damit unser Menschsein auseinandernehmen und nicht mehr als Einheit verstehen. Und weil es plötzlich sein kann, dass man seinem Bauchgefühl nicht mehr vertraut. Dann bist du vielleicht in einer Situation, vielleicht auch in einer religiösen, in einer Kirche, und dann kommt jemand und der predigt etwas, wo du innerlich eigentlich denkst, nein, das stimmt nicht, aber es tönt halt gut und es tönt halt richtig. Und oft werden dann Grenzen überschritten, die nicht überschritten werden sollten, weil ja die Gefühle nicht richtig sind, weil du ja die Gefühle vernachlässigen solltest. Aber du hast hier vielleicht ein Bauchgefühl, der sagt, nein, das stimmt nicht. Aber weil ja die Gefühle zur Seele gehören und die Seele noch erneuert werden muss und weil der Geist ja richtig ist und weil nur das Wort Gottes richtig ist, kommt es dann zu einer inneren Trennung und mehr hörst du nicht mehr auf das, was du innerlich spürst. Und das öffnet Tür und Tor für Grenzverletzungen und für Missbrauch. Ich sage nicht, dass das zwangsläufig so sein muss. Und trotzdem ist es etwas, was ich immer wieder so mitbekommen habe, erlebt habe oder auch selber mich daran schuldig gemacht habe. Die biblische Perspektive ist eigentlich, dass der Mensch viel einheitlicher ist, dass Geist, Seele und Leib viel näher zusammenkommen und sich gegenseitig beeinflussen. Wenn du eine Wortstudie machst von den hebräischen Worten im Alten Testament, merkst du, dass all diese Dinge so wie artverwandt miteinander kombiniert werden und manchmal das eine das andere meint. Klar, die Bibel spricht von Nefesh, das bedeutet Lebenskraft, aber es schließt das ganze Leben mit ein. Es spricht von Ruach, von Geist, von Basar, von Fleisch. Und trotzdem, all diese Dinge kommen wie zusammen. Eben, wo man das Ganze gar nicht so stark trennen kann, wo man dann nicht mehr klar sagen kann, ja, was ist jetzt das Herz? Was ist jetzt der Geist? Was ist jetzt die Seele? Sondern die Dinge sich gegenseitig beeinflussen und sogar überschneiden. Und ich würde sagen, die Bibel hat da viel einen stärkeren Ansatz von Ganzheitlichkeit von uns als Menschen in unserem ganzen Menschsein. Und da gehören Gefühle und vor allem das Herz gehört damit dazu. Und wenn wir unsere Gefühle einfach verdrängen, die Dinge einfach auf der Seite lassen, dann glaube ich, bewahren wir unser Herz nicht, sondern zerstören es. Auch im Neuen Testament spricht es da von Pneuma, von Psyche. Psyche meint eher Seele, Pneuma meint eher Geist, Soma meint eher Körper. Und auch dort, würde ich sagen, gehört es viel stärker zusammen, als wir oft meinen. Auf der einen Seite gibt es da Paulus, der sagt, der Geist kämpft gegen das Fleisch und das Fleisch kämpft gegen den Geist. Und man könnte das auch wieder so dualistisch verstehen, die beiden gegeneinander. Aber Paulus meint da eher ein ethisches Prinzip und nicht wirklich das Fleisch hier und den Geist, sondern einfach zwei Prinzipien, die gegeneinander streiten. Aber so eine Stelle, auch wieder paulinisch, 1. Thessalonicher 5, Vers 23, um diesen Teil noch abzuschließen. Hier sagt Paulus, er selbst aber, der Gott des Frieden, heilige euch durch und durch und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, möge untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Euer ganzes Wesen, Doppelpunkt, der Geist, die Seele und der Leib, möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Also unser ganzes Wesen ist nicht einfach nur unser Geist, ist nicht einfach nur unser Herz, sondern all das zusammen. All das zusammen, unser ganzes Wesen. Unser ganzes Wesen. Jetzt, was heißt das für uns? Es heißt für uns nochmal, unser Herz ist unser Innerstes. Das hat zu tun mit unserem Körper, wo sich manchmal Gefühle dann drin ausdrücken. Es hat zu tun mit unserer Seele, ja, die immer wieder auch Erneuerung braucht. Es hat zu tun mit unserem Geist. Es ist etwas, was zusammenkommt und alles irgendwo zu unserem Menschsein beiträgt. Und ich merke jetzt so in unserer heutigen Zeit, eigentlich unser Herz zu bewahren, ist nicht ganz so einfach. Schon nur, dass unser Herz mitkommt. Also es gibt einen Soziologe, Hartmut Rosa, den ich sehr schätze, ist ein Deutscher, gläubiger Katholik. Der hat eine Theorie aufgestellt und er sagt, eigentlich unsere Zeit lässt sich durch ein Wort beschreiben und das ist Beschleunigung. Alles wird immer schneller. Und er teilt das dann auf in drei verschiedene Dinge. Er sagt, wir haben technische Beschleunigung, wir haben Beschleunigung des gesellschaftlichen Wandels und wir haben Beschleunigung des Lebenstempos. Technische Beschleunigung, bei welchem iPhone sind wir jetzt? Ich habe den Überblick verloren. Früher konnte ich noch jedes Jahr mitmachen. Da hatten wir auch noch ein bisschen mehr Geld. Ja, oder das iPhone war nicht so teuer. Jetzt, ich bin bestimmt etwa 4 Zahlen hinten dran. Ja. Aber so die technische Beschleunigung ist ja enorm. Die Effizienzsteigerung ist enorm. Also wie schnell das Ganze geht. Es gibt ja das Moore'sche Gesetz, dass sich die Rechenleistung der Computer alle 18 Monate verdoppelt. Und irgendwann hat man gesagt, das hört irgendwann auf. Es hat sich immer noch bewahrheitet. Also die Effizienz steigert sich, auch der gesellschaftliche Wandel wird schneller. Normen, Werte, soziale Strukturen verändern sich immer schneller. Auch unser Lebenstempo. Wir sind zunehmend gezwungen, immer mehr Aktivitäten in immer kürzerer Zeit zu erledigen. Was ich das Verrückte finde, ist, dass der Effizienzgewinn, den wir hätten, dass wir den nicht für mehr Zeit einsetzen, sondern für mehr Wohlstand. Also wenn wir alle die Arbeit tun würden vor 30 Jahren, mit der Effizienz, die wir heute hätten, hätten wir wahrscheinlich die Hälfte der Zeit das Gleiche geleistet, vielleicht sogar noch in weniger. Also nun könnten wir eigentlich Montag, Dienstag arbeiten und dann Mittwoch, Donnerstag, Freitag frei machen. Ja, ihr lacht jetzt. Aber eigentlich ist das so. Das könnten wir. Wir müssten einfach ein bisschen auf unser Wohlstand verzichten. Sagen, okay, mehr Velo fahren, nicht das schönste Auto, nicht immer gerade ausbauen, nicht das neueste iPhone. Ich schaue jetzt auf meine Apple Watch. Also ich bin da ja voll drin. Ich bin da voll drin. Ja, und das ist das, wo wir alle drin sind in dieser Beschleunigung. Unser ganzes System, das ganze kapitalistische System ist auf Wachstum aufgebaut. Ja, und eigentlich ist es toll, weil durch den Kapitalismus sind viele, viele Menschen aus der Armut herausgekommen. Ist ein Erfolgssystem. Aber das Erfolgssystem ist jetzt an eine Grenze gekommen. Wir können nicht mehr unbegrenzt wachsen, ist ja gar nicht möglich. Eine endliche Welt kann nicht unbegrenzt wachsen. Und trotzdem, wir sind wie in diesem Bereich, wir sind gefangen. Wir sind gefangen in dieser Beschleunigung. Wir alle müssen beschleunigen. Schon nur um den Status quo zu halten, müssen wir schneller werden. Ja. Und dann ist doch logisch, dass unser Herz da nicht mitkommt. Dann ist doch logisch, dass unser Menschsein da gar nicht mitkommt. Dann ist doch normal, dass unser Herz hart wird. Weil was wir spüren, ist, dass wir Menschen darin eigentlich nur zum Mittel, zum Zweck werden. Ich habe mal Wirtschaft studiert. Da gibt es zwei Kapitalien. Das Humankapital und das Geldkapital. Und das kannst du, man sagt, dem gegenseitig substituieren. In Afrika hast du nicht so viel Geld, deshalb klopfen die Leute mit dem Hammer die Steine. Bei uns haben wir ein bisschen mehr Geld, da haben wir eine Maschine, die die Steine klopft. Aber das Verrückte dahinter ist, der Mensch wird zum Kapital. Nur noch Mittel zum Zweck. Man spricht dann von der Arbeitskraft. Ja, man spricht dann von Angestellten. Für uns ist das völlig normal geworden und völlig logisch. Aber das bedeutet, ich bin Mittel zum Zweck. Ich bin Mittel zum Zweck in dieser Gesellschaft, damit der Wohlstand vermehrt wird. Ich bin Konsument. Ich bin Adressat von irgendeiner Marketingmaßnahme. Und niemand von uns kommt da raus. Und ich möchte das gar nicht irgendwie kritisch sagen, weil wir alle genießen es ja und profitieren davon. Ich möchte es nur beschreibend sagen. Das bedeutet, dass unser Herz darin immer wieder verletzt wird. Wenn wir merken, dass wir nur ein Mittel zum Zweck sind, wenn wir merken, dass es am Ende nicht um unser ganzes Menschsein geht, nicht um unser ganzes Wesen geht, gar nicht um meine Bedürfnisse geht. Also ich führe ja Mitarbeiter hier in der Kirche. Und auch da, am Ende geht es darum, eine Leistung zu bringen. Punkt. Das gehört auch mit dazu. Und wie kriegen wir das in ein Verhältnis hinein? Und da werden wir immer wieder verletzt. Da wird immer wieder unser Herz hart in diesem Verhältnis. Und natürlich müssen wir uns überlegen, und da bin ich auch froh, jetzt viele moderne Ansätze, New Work und alles und so geht darum, der ganze Mensch soll da mit hinein sein. Und wir Christen hätten eigentlich die besten Voraussetzungen, dass der ganze Mensch wirklich in der Arbeit sich beteiligen kann. Und trotzdem merken wir, unser Herz wird doch dort hart, wo wir quasi wie enttäuscht sind, dass es nicht um mich geht, sondern um das, was ich bringen kann. Also ich wurde dort fast am meisten enttäuscht, wo ich in kirchlichen Systemen war, wo ich am Ende gemerkt habe, es geht gar nicht um Boris, sondern um das, was Boris leisten kann. Wenn du in einer Kirche mitarbeitest und alles gibst und am Ende sagst, ja, wenn es dir nicht passt, dann geh halt. Ist das genau Ausdruck von dem? Ja. Und da wird unser Herz hart. unweigerlich. Also dort, wo wir als Mensch zu einem Es werden, zu einem Produkt. Und das Gleiche gilt aber auch, dass wir auch mit anderen Menschen immer wieder so umgehen. Dass auch andere Menschen für uns Mittel zum Zweck werden. Andere Menschen für uns, wir wären sonst gar nicht lebensfähig. Wir müssen manchmal abstrahieren. Wir können nicht immer den ganzen Menschen wahrnehmen. Also gerade in dieser sehr schnelllebigen, beschleunigten Welt führt es dazu, dass du so handelst und die Herzen von anderen Menschen verletzt werden. Ob du willst oder nicht. Und deshalb sagt die Bibel, mehr als andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Ich finde das das Verrückte, dass wir in so einer Zeit leben und eigentlich diese ganze Welt, eben die Bibel spricht dann von der Zerbrochenheit der Welt, von der Sündhaftigkeit der Welt, wo man immer wieder, eben, ich sage mal so, das Herz bewahren, frage ich mich, ist das möglich? Mittlerweile denke ich eher nicht, aber was wir tun können, ist immer wieder unser Herz einfach Jesus entgegenstrecken. Immer wieder mit unserem Herz vor Gott kommen und sagen, mach es bitte wieder weich. Lass mich weich bleiben. Lass mich fähig bleiben, den Menschen als Menschen zu sehen und ihn zu lieben. Lass mich dort, wo ich verletzt wurde, wo andere mich einfach nur als Mittel zum Zweck gesehen haben, lass mich fähig werden, dort Menschen zu lieben. Dort, wo negative Gefühle sich festgesetzt haben. Jesus, hilf mir, diese Gefühle so zu verarbeiten, dass ich richtig reagieren kann. Und wieso ist das wichtig? Weil es sowieso hochkommt. Manchmal sehr impulsiv. Ja. Und dort, wo es hochkommt, können wir das wahrnehmen und können sagen, das Beste, was wir tun können, ist vor Jesus gehen, ihm das entgegenstrecken. Ich möchte nochmal auf einen Abschnitt der Predigt von Silvan zurückkommen. Das hat mich enorm getroffen. Er hat versucht zu sagen, okay, was ist jetzt das Herz? Du darfst gerne die Folie schon einblenden. Er hat gesagt, das Herz ist das Zentrum des ganzen Menschen. Und dann am Ende sagt er, hey, eigentlich ist das Herz etwas unzulänglich Unerforschliches, etwas unergründlich Verborgenes. Weil ich merke auch dort, wenn es um unser Herz geht, kann es auch sein, dass wir anfangen, so in dieser Rationalisierungs- und Beschleunigungslogik hineinzukommen. Wie kann ich jetzt mein Herz verbessern? Wie kann ich jetzt ein besserer Christ sein? Wie kann ich jetzt einen besseren Charakter haben? Und ich merke, ich kann das gar nicht. Aber was ich tun kann, ist immer wieder vor Jesus sein. Meinem ganzen Menschsein und Herz als Ausdruck von meinem ganzen Menschsein, einfach mich vor Jesus hinstellen. Das, was wir tun, wenn wir Jesus anbeten. Das, was wir tun, wenn wir einfach vor ihm sind. Und dann nicht mal vor ihm sein, um einen Zweck zu erzeugen, einen besseren Tag zu haben. Vor ihm zu sein, um etwas zu erledigen, jetzt muss ich beten oder Bibel lesen, sondern einfach vor ihm zu sein, mit meinem ganzen Menschsein. Und als ganzer Mensch, mit allem, was ich bin, so wie ich bin, einfach von Gott gesehen zu werden, geliebt zu werden, angenommen zu sein. Ich glaube, das macht immer wieder unser Herz weich. Und das wäre meine Antwort auf die Frage, wie können wir unser Herz bewahren? Wie sieht das konkret aus? Keine Ahnung. Muss jeder von uns ein bisschen selber herausfinden, wie bringst du dein Herz vor Jesus zur Ruhe? Wie bist du vor ihm? Aber eben nochmal zweckfrei, weil ich spüre bei mir selber, wie stark diese immer schneller, größer, besser Logik, da plötzlich auch noch meine Zeit mit Gott anfängt zu bestimmen. Jetzt müsste ich noch mehr Bibel lesen, noch mehr beten, jetzt müsste ich da noch... Nein, einfach vor Jesus sein. Einfach vor ihm sein. Und ich merke, wie da dann plötzlich Dinge hochkommen. Wie da aus meinem Herz plötzlich Dinge hochsteigen. Manchmal, wie ich dann erinnere, wie ich in Situationen falsch reagiert habe, weil die Gefühle zu schnell kamen. Oder die falschen. Und wie ich dann mein Herz Jesus entgegenstrecken kann und sagen kann, Jesus, hier bin ich. Einfach vor ihm. Wo meine Seele Luft zum Atmen bekommt. Wo mein Herz in diese Freiheit hineinkommt. Wo ich als ganzer Mensch weiß, ich bin angenommen und ich bin geliebt. Mehr als alles andere, behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Für jeden von uns ist heute Morgen eine andere Antwort dran. Vielleicht ist es bei dir eher das eine, wo du spürst, es geht nochmal ganz neu darum, einfach vor Jesus zu sein und dein Herz ganz neu Jesus entgegenzustrecken. Vielleicht spürst du, wie in dieser Welt dein Herz hart wurde gegenüber anderen Menschen oder Menschengruppen, so aus Situationen heraus von Enttäuschung oder von Missbrauch. Vielleicht spürst du auch selber bei dir, dass du so Dinge hochkommen, wo du sagst, Jesus, eigentlich trage ich da dazu bei, dass das Herz von anderen Menschen hart wird. Ja. Das Beste, was wir tun können, ist einfach vor Jesus kommen und ihm unser Herz hinstrecken. Jesus, das tun wir. Unser ganzes Wesen, unser innerstes Wesen, das, was mit Herz beschrieben wird, ist für uns nicht verfügbar. Können wir nicht formen. Können wir nicht verändern. Aber wir können es dir entgegenstrecken. Wir können es zu dir tragen. Jesus, wir geben unseren Gefühlen Raum. Wir geben unserem ganzen Menschsein Raum vor dir. Es sind nicht nur einzelne Aspekte in unserem Leben, die zählen, sondern unser ganzes Menschsein darf vor dir sein. Unsere Gefühle, unser Körper, unsere Seele, unser Geist. Komm, Geist Gottes, und führ uns zu diesem Ort, wo wir einfach sind. Jesus, ich wünsche mir ein weiches Herz. Ich wünsche mir ein Herz, das offen ist, das Menschen sieht. Komm, Geist Gottes. Komm, Geist Gottes. Komm, Geist Gottes. Vielleicht erinnert dich jetzt der Geist an Situationen oder an Menschen. wo du Vergebung benötigst oder wo du Vergebung aussprichst. Wo er dich einlädt, loszulassen. Vielleicht lädt er dich neu ein, einfach vor ihm zu sein und ihm zu vertrauen. Dass er für dich sorgt. Vielleicht ist es einfach dieser Zuspruch, dass er dich als ganzer Mensch sieht. Dass du bei ihm nie Mittel zum Zweck bist. Dass du bei ihm nie dieser Steigerungslogik folgen musst. Dass du bei ihm einfach sein kannst.